Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben eine neue Folge und wir haben heute zu Gast Privatdozent Dr. Rainer Giebler, der Chefarzt der Anästhesie im Diakonieklinikum Jungstilling. Ich bin Steffi Brennebach und ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit Ihnen.
Ja, bedanke mich für die Einladung. Gerne. Und freue mich auch und ich hoffe, dass man das Schwäbisch ein bisschen verzeiht.
Ich habe auch manche Ausdrücke drin, wo auch immer alle drüber lachen, alles ja, gut. Ja. Dr. Giebler, wir wollten in die Anästhesie ein bisschen anders einsteigen, nicht mit Fachbegriffen oder so, sondern ein bisschen über die Historie, weil Sie sich auch damit gut auskennen. Ja, gut. Ist ja ein Fachgebiet, wo man sich denkt, wie fing das denn alles an?
Ja, also Schmerzausschaltung, sich darüber Gedanken zu machen, das hat man natürlich schon vor langer, langer Zeit versucht. Und da gab es die alten Heilkräuterkenner und es gab in der Antike schon den Saft der Mohnpflanze. Mhm. Es gab auch den Alkohol, wie man es aus den Western kennt, wenn man Knochen richten musste. Aber das waren eben alles Dinge, die nur dämpften und starke Schmerzreize nicht unterdrücken konnten und auch eben keinen kontinuierlichen Schlaf herbeiführten, keinen Bewusstseinsverlust, so wie wir das heute natürlich gewährleisten können für unsere Patientinnen und Patienten. Angefangen mit der, ich sage jetzt mal, richtigen Anästhesie, hat es eben historisch gesehen jetzt
Fast 200 Jahre, 1846,
ja, gell? Ja, 1680 Jahre bald in Boston mit einer Äthernarkose im Hörsaal. Der wird heute noch Äther-Äther-Dom genannt. Mhm. Den gibt's heute noch, den Hörsaal. Und der Patient, der sich damals hat anästhesieren lassen, der hatte einen Tumor am Hals und tolerierte den Eingriff des damaligen Chirurgen, der das natürlich schnell und sicher dann operierte, vorher skeptisch war, ob das überhaupt funktionieren würde und hinterher dann gesagt hat, als der Patient tatsächlich relativ ruhig liegen blieb und die Prozedur über sich ergehen ließ, das ist kein Humbug, hat er ins Auditorium gesagt. Und diese Vorführung und diese Nachricht hat sich in der damaligen Zeit ohne Influencer, ohne Smartphone, trotzdem sehr, sehr schnell auch nach Europa verbreitet, sodass im selben Jahr, das war Oktober 1846, Ende des Jahres dann auch in England schon solche Narkosen durchgeführt worden. Das ging also für die damalige Zeit sehr schnell.
Naja, wahnsinnig schnell dann auch, ne? Wenn man sich denkt, wie die Wege dann gingen.
Die Ärzte, die Patienten haben natürlich darauf gewartet, dass es irgendwie humaner würde, sich chirurgischen Eingriffen zu unterziehen, ohne Schmerzerlebnisse.
Ja, ist dann ja eine große Erleichterung gewesen. Ja, ja. Wie ging die Entwicklung dann weiter?
Ja, es sind natürlich die Ärzte, aber es sind auch Pharmakologen und Chemiker, die viele Substanzen natürlich weiterentwickelten. Und eine Anästhesie, eine Vollnarkose, wie wir sie heute kennt, mit Sicherung des Atemweges durch Einführung eines Luftröhrenschlauches, eines Tubus, mit muskelentspannenden Medikamenten. Das hat dann nochmal etwa 100 Jahre gedauert, bis man das alles so weit zusammengeruckelt hat, dass in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten, auch in Großbritannien, aber auch in Deutschland eben Kollegen hergegangen sind und intubieren konnten, die das Muskelrelaxanz Curaris so weit entwickelt hatten, dass es nicht nur dazu diente, Affen von den Bäumen bei der Jagd zu schießen oder Vögel, wie zu Zeiten der Konquistadoren in Südamerika, woher das Mittel kam, sondern dass man es dosiert am Patienten einsetzen konnte. Mhm. Das war Anfang der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es gab natürlich überall in Europa, in Amerika oftmals simultan verlaufende Entwicklungen. Man könnte auch sagen, so ein bisschen Wettstreit, wer macht was zuerst. Es gab auch Menschen, die versucht haben, neue Gedanken, so ähnlich wie heute, zu unterdrücken, Entwicklungen nicht aufkommen zu lassen.
Haben Intubation, die dann auch so ein bisschen
Überdruckbeatmung, ja, hat zum Beispiel lange in Deutschland der bekannte Chirurg Ferdinand Sauerbruch verhindert. Der wollte mit seiner Unterdruckkammer, wie man sie noch aus Zeiten der Polio kennt, weiter seine Patienten versorgt wissen und auch Operationen in so speziellen Operationsräumen, in denen Unterdruck erzeugt wurde, Operationen im Brustkorbbereich weiter durchführen. Da hielt nichts von Intubieren und Überdruckbeatmen. Mhm. Also das war immer ein Hin und Her, aber eben seit Mitte des letzten Jahrhunderts ist die Entwicklung immer schneller vorangeschritten, auch Entwicklungen in der Überwachung der Körperfunktionen des Patienten und der Narkosetiefe des Patienten. All das ist natürlich in den letzten 70 Jahren immer weiter verbessert worden. Und es sind neue Substanzen, neue Medikamente auf den Markt gekommen, die gut steuerbar sind.
Ist man da am Ende mit der Entwicklung oder geht es dann noch irgendwo hin?
Es wird nach wie vor wird weiter geforscht. Man versucht, gut steuerbare, sehr kurzwirksame Medikamente, die man dann kontinuierlich über Spritzen, Pumpen, intravenös ins Blut gibt oder über die Atemluft einatmen kann, die sogenannten gasförmigen Anästhetika, volatile Anästhetika, die weiter zu entwickeln. Man versucht, möglichst kurzwirkende Schmerzmittel, die man während des Eingriffs gibt, zu entwickeln, damit eben der Patient am Ende der Operation schnell wieder bei Bewusstsein ist. Mhm. Schmerzen, die postoperativ auftreten, werden dann mit länger wirksamen Substanzen, die über mehrere Stunden wirken, bekämpft und behandelt. Die sind natürlich schon seit den 70er, 80er Jahren oftmals bekannt. Da sind ein paar neuere dazugekommen, da wird weiterentwickelt. Das betrifft nicht nur Akutschmerztherapie, sondern auch dann Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden. Mhm. Das ist aber dann eine andere Säule, ein anderes Gebiet unseres Faches. Mhm.
Können Sie ein bisschen auf unterschiedliche Narkosearten eingehen? Also wenn ich jetzt eine große OP habe, wo ich eine Vollnarkose brauche, oder es gibt ja auch Karpaltunnel-OP zum Beispiel, wo es jetzt nur an der Stelle angesetzt wird oder halt bei unter einer Geburt.
Also grundsätzlich unterscheidet man eben zwischen der Allgemeinnarkose, Patientin schläft, und einer Regionalanästhesie, wo nur bestimmte Bereiche, die operiert werden, eben schmerzbefreit werden. Das kann sein, dass wir dazu eine rückenmarksnahe Anästhesie einsetzen. Für den Kaiserschnitt zum Beispiel empfiehlt sich die sogenannte Spinalanästhesie. Da wird eine kleine Menge an örtlichem Betäubungsmittel, Lokalanästhetikum in Höhe der Wirbelsäule direkt in den Wirbelkanal, in dem die Nerven des vom Rückenmark kommend her noch schwimmen in diesem Nerv, im Nervenwasser, injiziert und vom Bauchnabel oder vom Unterrand des Brustkorbes abwärts sind jetzt beim Kaiserschnitt die Frauen dann schmerzfrei, können für zweieinhalb Stunden die Beine nicht bewegen und derzeit kann eben operiert werden und das Kind entwickelt werden. Und man hat direkt nach der Entbindung auch noch für eine gute Stunde eine ausgezeichnete Analgesie, hat also keine Wundschmerzen, und die Zeit wird genutzt, um dann andere Schmerzmedikamente zu geben. Mhm. Das ist die Spinalanästhesie. Wenn wir jetzt bei den schwangeren Frauen brauchen, dann kann man, wenn es um die Erleichterung des Geburtsschmerzes geht, den sogenannten Peridoralkatheter, wie wir hier in Deutschland sagen, die Angelsachsen sagen Epiduralkatheter, dann anlegen, auch in Höhe der Lendenwirbelsäule, wird nicht ganz so tief gestochen, mit einer etwas dickeren Nadel, aber alles unter örtlicher Betäubung. Dann wird ein dünner Kunststoffkatheter eingebracht, auch im Bereich des Wirbelkanals, und über den kann dann intermittierend, das heißt in gewissen zeitlichen Abständen eine bestimmte Menge Lokalanästhetikum gegeben werden, oder wir schließen eine Schmerzpumpe an und die Wehenschmerzen werden gedämpft. Mhm. Die Frauen müssen ja unter der Geburt mitarbeiten, das heißt Beweglichkeit muss noch erhalten werden. Wenn man so ein Verfahren für eine Operation an den Gliedmaßen, an den Beinen, zum Beispiel an Knochen der unteren Extremitäten anwenden, dann muss man höher konzentrierte Lokalanästhetika nehmen. Dann hat man auch Bewegungseinschränkungen und Muskelentspannung. Man kann das Chirurg besser ziehen und welkeln, sage ich immer.
Ja.
Das ist dann eine Frage der Konzentration der Lokalanästhetika. Diesen Periduralkatheter kann man auch in Kombination mit einer Vollnarkose anwenden für große Bauchoperationen oder Operationen im Bereich des Brustkorbs, Lungenoperationen, so dass man durch den Einsatz von Lokalanästhetika andere Medikamente für die Vollnarkose in ihrer Dosierung reduzieren kann, gerade Schmerzmedikamente, und der Patient wacht im Anschluss an, auch an große Eingriffe, einfach schmerzfreier auf. Das ist eine elegante Methode. Natürlich, wie alles in der Medizin, auch mit Risiken behaftet, aber wenn man sein Fach kennt, den Patienten kennt, die Kontraindikationen, also die Dinge beachtet, die ein Anlegen eines solchen Katheters verhindern könnten. Wenn man das alles beachtet, sind die Risiken gut vertretbar. Mhm. Man muss immer sozusagen das Beste für seine Patienten herausholen in der Kombination der Methoden.
Wonach richtet sich das, ob es eine Vollnarkose gibt oder nur eine lokale Narkose?
Das hängt natürlich in erster Linie erstmal vom Willen des Patienten ab. Also wir würden Teilnarkosen, Regionalanästhesien empfehlen für bestimmte Operationen, auch bestimmten Patienten empfehlen, wenn die schwere Lungenerkrankungen mitbringen oder auch mal Herzerkrankungen. Und es handelt sich nur um einen Eingriff an Hand, Unterarm oder Fuß. Dann kann man natürlich viele, viele Nerven einzeln betäuben. Da braucht man oftmals nicht mal eine Spinalanästhesie. Ja. Aber der Wille des Patienten steht über allem. Wenn der uns sagt, nee, ich habe Angst,
und ist so aufregend,
sie mögen
dann
auch, dann ist alles auf, ich möchte eigentlich gar nichts sehen, dann würden wir natürlich versuchen zu argumentieren, aber der Wille zählt, und dann müssen wir dafür sorgen, dass er eben auch mit einer Vollnarkose dann gut versorgt wird. Vielleicht braucht man dann den ein oder anderen Überwachungskatheter mehr für Blutdruck, oder braucht einen zentralen Venenkatheter dann, weil er während der Vollnarkose vielleicht kreislaufunterstützende Medikamente braucht, die er, wenn er wach gewesen wäre, vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Aber das bespricht man dann mit den Patienten, und der Anästhesist ist dafür da, eben dem Chirurgen das Operieren unter optimalen Bedingungen zu ermöglichen. Optimalen Bedingungen eben auch für den Patienten, und optimale Sicherheit dann auch für den Patienten.
Mhm. Wir hatten ja eben im Vorfeld schon mal so ein bisschen gewitzelt, dass Sie als Anästhesist ja gar nicht mit den Patienten eigentlich sprechen. Stimmt ja jetzt so nicht ganz, weil Sie Aufklärungsgespräche führen ja schon auch die Anästhesisten, ne? Wenn man zum Ablauf ein bisschen geht von so einer
Vom Ablauf her ist es so, Patienten kommen zu den chirurgischen Kollegen, der stellt die Indikation für einen Eingriff. Sie müssen an der Leber operiert werden, an der Gallenblase, der Blinddarm ist entzündet, der Knochen ist gebrochen. Und dann werden die Patienten eben zum Anästhesisten in die Prämedikationsambulanz geschickt, wenn sie zu Fuß unterwegs sein können. Ansonsten besuchen wir die bettlägerigen Patienten eben auf den Stationen im Patientenzimmer und sprechen mit ihnen. Und in diesem Prämedikationsgespräch macht sich der Anästhesist eben mit den Patienten bzw. seinen Vorerkrankungen vertraut und er weiß ja, was der Chirurg als Operation plant, welche Ausmaße das hat. Und dann besprechen wir mit dem Patienten die unterschiedlichen Methoden, Anästhesiemethoden, besprechen mit ihm, was notwendig ist, um eine optimale Anästhesieführung, Kreislaufüberwachung zu gewährleisten. Es kann ja auch mal sein, dass es Operationen sind, bei denen es zu Blutverlusten kommt. Ja. Auch sowas würde man besprechen, dass man Fremdblut-Transfusionen durchführen muss. Muss alles ja besprochen, aufgeklärt werden. Und so kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung sozusagen, individuelle Lösung. Jeder Patient ist anders und das ist auch das Interessante für uns, dass man eben jeden Patienten so ein bisschen anders behandeln muss und das macht das Ganze eben nicht langweilig.
Da muss man auch wahrscheinlich Einfühlungsvermögen haben, auch so ein bisschen psychologisch manchmal. Oder gerade wenn Sie sagten, mit den Bluttransfusionen, es gibt Menschen, die wollen die auch gar nicht.
Man muss mit den Menschen sprechen. Es gibt natürlich auch Glaubensgemeinschaft, das wissen wir ja auch, die wollen überhaupt keine Bluttransfusion haben. Da muss man dann halt auf die Risiken hinweisen, aber die müssen ja auch versorgt werden. Aber das ist wieder der Wille des Patienten und wir müssen halt gucken, dass wir trotzdem die Menschen gut über die Zeit bringen. Dann im OP-Saal, später vielleicht auch auf der Intensivstation, so dass sie dann nach einer gewissen Zeit wieder ins normale Leben zurückgehen können.
Ist der Anästhesist auch derjenige, den ein Patient vor einer Vollnarkose als letztes sieht, die dann auch noch mit einem sprechen?
Ja, Anästhesist, Anästhesieschwester, Anästhesiepfleger, Anästhesistin. Ja, wir sind die Letzten sozusagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man eben in der sogenannten Einleitungsphase sich auch mit den Menschen unterhält, freundlich ist, auf die eingeht und ist tatsächlich der oder die letzte Person, die vorm Einschlafen gesehen wird. Dem ist so, das ist so.
Am Ende würde ich gerne noch kurz darauf zu sprechen kommen. Viele Menschen haben ja Angst vor einer Narkose einfach. Die ist einfach da, weil es gibt ja sehr wenig Risiken mittlerweile bei den Narkosen. Ja. Ich denke mal, da 1800 noch was wird's anders gewesen sein. Heutzutage ist ja so weit entwickelt. Warum ist das so, dass die Leute noch so Angst haben? Ist das so ein Kontrollverlust?
Genau. Also zum einen ist es ja, sie begeben sich sozusagen in die Hände einer ihnen eigentlich unbekannten Person. Und wenn das gerade bei Vollnarkosen, verlieren sie ja tatsächlich völlig die Kontrolle. Da kann man sagen, okay, es ist wie einschlafen, da weiß ich ja letztendlich auch nicht, was in den nächsten Stunden so passiert. Aber in aller Regel wachen sie während einer Narkose nicht auf. Wir tun alles dagegen, um diese sogenannte Awareness, Erwachen während der Narkose, zu vermeiden. Wir können die Hirnströme ableiten, Narkose Tiefe also immer monitoren, sodass das selten passiert. Wenn es passiert, sind es meistens Kaiserschnitte in Vollnarkose oder Herzoperationen, wo man die Narkosen flach hält. Das würde man dann aber den Patienten auch sagen, den Patientinnen, dass bis das Kind abgenebelt ist, möglichst wenig Narkosemittel in den mütterlichen Körper gebracht werden soll. Danach wird die Narkose vertieft. Ja, und ich finde, ich selber als Anästhesist, wenn ich eine Operation an mir selber vornehmen lassen müsste, gut, ich würde sagen, die Kollegen verstehen ihr Fach, die werden das machen. Letztendlich hätte ich mehr Sorge, hat der Chirurg einen guten Tag?
Ja.
Das, weil sie werden ja an einem Leiden sozusagen oder wegen eines Leidens operiert und da muss das hinterher heilen und alles, was da noch dranhängt, das machte mir mehr Sorgen, weil das aufgrund eines Anästhesie-Fehler tatsächlich jemanden zu Schaden kommt, das ist in den letzten 10, 20 Jahren so unwahrscheinlich geworden, dass ich sagen kann, Vollnarkose ist sicher.
Ja.
Wenn jemand keine schweren Vorerkrankungen mit sich bringt, je schwerer erkrankt ein Mensch ist, je höher ist natürlich das Risiko, das nennt man perioperatives Risiko, dem ist einfach so. Und wenn ich dann noch einen großen Eingriff habe, dann kann es natürlich auch mal schlecht ausgehen. Aber in der Regel stirbt man nicht an oder in der Narkose, sondern weil eben die Situation oftmals durch die Erkrankung so schwierig geworden ist, dass viele einzelne Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen sind. Und um wieder sich regenerieren zu können, brauche ich natürlich auch die Heilkräfte der Natur, sag ich, wenn man es vereinfacht ausdrücken will. Und das ist halt nicht immer gegeben dann. Aber letztendlich sind die Zahlen für die perioperative Sterblichkeit sehr, sehr gering, wenn man alles, auch nach der OP, in den ersten, wenn man alles über alles rechnet.
Mhm. Gibt es da Zahlen oder ist
es
schwierig?
Es gibt Zahlen, aber wir sind immer gehalten, was würde man sagen, 0,5 Todesfälle auf 100.000 Narkosen so. Ich tue mich immer schwer, solche Vergleiche. Ich kann mir das bildlich so schlecht vorstellen, wenn man 1 auf 100.000 das Risiko betrachtet, dann wäre das, wenn man es hier mit Risiken im Alltag vergleicht, aus einer Publikation, Tod durch Mord in einem Jahr oder Tod, also Versterben an einem Zugunglück. Das sind etwa die Größenordnungen. Ja. Also wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Damit kann man sich's vorstellen.
Ja, da kann man sich's vorstellen. Und das sind so die Größen, die Größenordnungen. Okay. Oder noch seltener.
Ja. Damit kann man aber die Ängste nehmen.
Damit, das Interessante ist, dass nach einem Prämedikationsgespräch, wenn man dann die Patienten später befragt, was haben sie in Erinnerung, dass man erschrocken ist, wie wenig sozusagen nach einem Gespräch haften bleibt oder nur bestimmte Dinge bleiben haften. Das ist, und wenn die das dann ihren Angehörigen erzählen oder wenn die Angehörigen fragen, was hat denn der Arzt oder Anästhesist dir gesagt oder der Chirurg dir bei der Aufklärung gesagt, da kommen da vielleicht ganz andere Dinge raus.
Ja, aber es ist auch eine spezielle Situation für den Patienten. Ja. Sie machen es jeden Tag.
Deswegen ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn ein Angehöriger bei solchen Gesprächen schon dabei ist.
Ja.
Damit die auch wissen, was auf den betroffenen Patienten zukommt. Das ist ganz wichtig, finde ich. Reden ist wichtig.
Ja, prima. Vielen Dank. Von meiner Seite, glaube ich, wir haben sehr viel geklärt. Wir haben zumindest versucht, die Angst zu nehmen auch und sehr viel auch mal in die Historie geguckt.
Würde mich freuen und auf jeden Fall immer nachfragen in solchen Gesprächen. Das ist wichtig.
Das ist ein guter Tipp noch zum Ende. Ja. Dr. Giebler, ich danke Ihnen.
Ja, danke auch. Ja. Hat Spaß gemacht.
Super. Ja. Und wir sind am Ende. Wir freuen uns dann in 2 Wochen wieder auf euch, wenn die nächste Folge rauskommt. Und bis dahin könnt ihr ja bei uns mal bei Insta oder Facebook gucken oder auch auf unserer Homepage www.diakonie-sw.de. Vielen Dank. Ciao.
Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.